Berlin wählt. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Berlin wählt, dem Podcast der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Ich bin Hanna Grünewald, Journalistin, Podcasterin und Wahlberlinerin und ich freue mich, denn wir sind zurück mit einer neuen Folge. Berlin wählt am 26. September neben dem Bundestag auch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen. Dazu haben wir schon spannende Gespräche veröffentlicht, die Sie auch im Berlin wählt Podcast nachhören können. Heute werden wir den Fragen nachgehen, worauf es im Wahlkampf ankommt. Ist zum Beispiel eine sympathische Kandidatin viel wichtiger als ein gutes Parteiprogramm? Und was bringen eigentlich Wahlumfragen? Meine Fragen werden heute von Simon Richter beantwortet. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität hier in Berlin und er arbeitet in der Arbeitsstelle Politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland. Hallo und herzlich willkommen, Herr Richter.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herr Richter, noch hängen sie alle nicht, aber wahrscheinlich ganz, ganz bald. Die Wahlplakate, sind die antiquiert oder bringen die tatsächlich noch was?
Ja, die Wahlplakate sind so ein bisschen, sie haben den Ruf eines Wahlkampfmittels aus der Mottenkiste. Tatsächlich ist es aber so, dass sie, wenn man so möchte, der sichtbare Auftakt für jeden Wahlkampf sind. Wenn die Wahlplakate hängen, dann bekommen wir alle mit, hoppla, eine Wahl steht an, es geht los und das sind die Kandidatinnen und die Parteien, die bei dieser Wahl zur Wahl stehen werden.
Also die gehören zwar zu den klassischen Mitteln, um Wahlkampf zu machen, aber ich vermute, dass sich vor allem in digitalen Räumen, also Social Media und so weiter, auch ganz viel tut, wenn es um Wahlkampf geht. Wie entscheidend ist denn zum Beispiel so eine Social Media Präsenz der einzelnen Parteien?
Ohne geht nicht mehr, das ist klar. Und dennoch ist Wahlkampf auf Social Media ein Teil, ein Ausschnitt von Wahlkampf, der jetzt nicht die anderen komplett verdrängt oder ersetzt. Auf Social Media erreichen sie sowohl ihre eigenen Follower, ihre eigene Parteianhängerschaft, aber auch neue Wählerinnen. Das Gleiche tun sie aber auch über den Wahlplakat-Wahlkampf, über Veranstaltungen, die sie auf Marktplätzen machen, über den Marktstand. Drum ist es erstmal ein weiteres Mittel in einem breiten Arsenal. Jetzt während der Pandemie bekam dieser Kanal natürlich plötzlich noch ein anderes Gewicht und einen anderen Zulauf, weil gerade da, wo wir einzelne Menschen treffen wollen, einzelne Menschen auch zu Interaktionen und Gesprächen einladen wollen in Wahlkämpfen, da ging zu Phasen von Hochinzidenzpandemie plötzlich einige Formate verloren, die wir eigentlich eingeübt und erprobt längst in unserem Arsenal an Wahlkampfelementen und Wahlkampfmitteln hatten. Und da war die Hoffnung, dass viel davon eben über das Internet, ganz spezifisch über soziale Netzwerkplattformen, abgefedert und nachgeholt werden kann.
Und erreicht man damit tatsächlich vielleicht neue Wählerinnen oder Wähler oder bleibt man eher in so seiner eigenen Filterblase?
Grundsätzlich können Sie, wenn Sie Wahlkampf im Sinne von geschalteten Werbungen auf sozialen Netzwerkplattformen betreiben, ganz dezidiert Gruppen erreichen, die Sie sonst im Wahlkampf sehr schlecht erreichen. Gerade die, die sich wenig über Politik interessieren, gerade die, die vielleicht nicht klassischerweise zu Ihrer Wählerschaft gehören, könnten Sie dort sehr, sehr dezidiert ansprechen. Also grundsätzlich ist das eigentlich ein sehr, sehr, wenn man so möchte, sensitiver Kanal für genau solche Gruppen.
Das heißt also, es ist wichtig, verschiedene Kanäle zu benutzen. Wir haben gerade digitale, aber auch analoge schon angesprochen. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, wie erreicht man denn Bürgerinnen und Bürger in einem Wahlkampf?
Da gibt es ganz grundsätzlich tatsächlich, wenn man es mal probiert, in so einer großen Karte aufzufächern, was die Kanäle sein können, über die wir Kontakt aufnehmen. Erstmal den Kanal, den ich gerade schon angesprochen hatte, der geht über unsere Parteimitgliederinnen, die wir in den jeweiligen Parteien haben, die auf der Straße, auf Veranstaltungen Menschen ansprechen können. Wir haben vermittelte Kanäle, das sind sowohl bezahlte Wahlwerbungsformate, das wäre das Plakat, das wir auf der Großfläche hängen haben, in den Straßenzügen oder an den jeweiligen Laternenmasten. Wir haben aber auch sowas wie massenmediale Berichterstattung über Wahl, wo ganz dezidiert Kontakte zwischen Bevölkerung und den Wahlkämpfenden hergestellt werden können. Ja, und dann gibt es noch so eine vierte Welt, in der Wahlkampf durchaus auch stattfinden kann und das ist die läuft vermittelt. Vermittelt über die Gespräche, die wir so führen mit unseren Freundinnen und Freunden, mit Familien und auch dort finden immer wieder Gespräche über Wahlkämpfe statt und das sind dann, wenn man so möchte, diese vier großen Felder, in denen wir Wahlkampf ja durchaus auch beforschen empirisch, wie er vorkommt und wie er wirkt.
Ich glaube, den Faktor, den vierten, den Sie angesprochen haben, den hätte ich jetzt grundsätzlich total unterschätzt, aber da haben Sie natürlich recht, also auch im privaten Umfeld findet ja sozusagen Wahlkampf statt, dadurch, dass man sich darüber unterhält. Könnten Sie ein paar Beispiele nennen, was ganz konkret gute Slogan oder Taktiken sind, wie man guten Wahlkampf macht? Gibt es sowas?
Das ist eine sehr große Frage, und wenn ich die beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich den einen Bestseller zu Wahlkampf schreiben können. Es ist eine Mischung. Es ist einerseits natürlich ein klares Konzept für sich zu haben, sich auf bestimmte Botschaften, auf bestimmte Narrative für den Wahlkampf ja tatsächlich eigentlich schon früh festlegen zu können, denn Wahlkampf braucht viel Planung und Koordination im Vorfeld, muss aber gleichzeitig darauf reagieren können, was denn rund um den Wahltag auch tatsächlich anliegt, was die Themen sind, die denn dann auch momentan die Debatte dominieren. Und dann ist es eine Mischung daraus, beides zu können. Also auf der einen Seite mit prägnanten eigenen Ideen und Bildern prägende Kampagne aufsetzen zu können und gleichzeitig aber auch reagieren zu können, was da draußen eigentlich gerade so passiert. Und das ist herausfordernd, das ist nicht einfach.
Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf die Bilder zu sprechen, weil wenn ich mich so an die letzten Wahlen erinnere, gerade die Wahlplakate, die sind ja alle sehr, ja, ähnlich. Man sieht also ziemlich viele Porträtfotos. Ist das Teil der Inszenierung oder gibt es da auch mal Abweichungen oder gäbe es da bessere Ideen, wie man das zukünftig machen könnte?
Was wir von Untersuchungen von Wahlplakaten wissen, ist, dass Menschen, deswegen finden sie Menschen häufig nicht nur auf Plakaten auf den jeweiligen Spitzenkandidaten drauf sind, sondern auch auf den sogenannten Themenplakaten, dass Gesichter von Menschen natürlicher Fokuspunkt sind für diejenigen, die sich so ein Plakat angucken. Und drum ist es tatsächlich ein fröhlichen, ein lachenden Mensch, vielleicht ein fröhliches Kind auf einem Plakat abzudrucken, durchaus im Sinne der, sagen wir mal, des Aufmerksamkeitbekommens seitens der Wählerin, dadurch eigentlich ein probates Mittel, das zu machen. Spannend sind noch Bereiche, wo wir uns so ein bisschen außerhalb dessen bewegen, was die Kandidatinnen und Parteien selber beeinflussen können, also abseits der eigentlichen Plakate, der Kampagne. Auch da können Bilder ja plötzlich große Kräfte entfalten. Nehmen Sie mal 2002 die Bundestagswahl, Schröder gegen Stoiber. Und wir hatten kurz vor der Wahl diesen besonderen Moment des Elbe-Hochwassers, des Jahrhundert-Hochwassers an der Elbe. Und damals gab es Fotos, wie zwei Kanzlerkandidaten dort an der Flutfront helfen wollten und dort zu Hilfseinsätzen waren. Und von Edmund Stoiber gab es Fotos, wie er in aufgeknöpftem Hemd bei strahlendem Sonnenschein einzelne Säcke hin und her hiefte, während Gerhard Schröder, der durchaus bekannt ist für seine Fähigkeit zur medialen Inszenierung, vor einem wolkenverhangenen Himmel in einem langen Regenmantel selbiges tut und dabei Gummistiefel trägt. Mhm. Dass dieser eine Fotovergleich jetzt nun die Wahl entschieden hat, das möchte ich beileibe nicht behaupten, aber das ist so ein Beispiel von Bilder sind mächtig, passieren im Wahlkampf aber eben viel abseits auch von den produzierten Kampagnen der jeweiligen Parteien.
Ja, spannend, diese unterschiedlichen Darstellungen von ein und derselben Tätigkeit und wie unterschiedlich sie dann auf Menschen wirken können. Wenn Sie sich die Berliner Parteienlandschaft jetzt nochmal anschauen, wie professionell gehen die denn eigentlich ihren Wahlkampf an? Hat sich da was in den vergangenen Jahren verändert? Konnten Sie da was beobachten?
Was wir sehen, ist tatsächlich, dass die Parteien und innerhalb der Parteien auch die verschiedenen Landesverbände und die Bundesverbände sich natürlich austauschen und durchaus professioneller werden, wie sie ihre Kampagnen planen. Professioneller heißt jetzt zum Beispiel mit dem Blick auf die letzten 1,5 Jahre und die Pandemie, wie stelle ich zum Beispiel einen Wahlkampf her, der, was Interaktionen angeht, massiv auf Online-Formate setzt. Und da sind nun mal ganz bestimmte Skills, da sind ganz bestimmte Fähigkeiten gefragt. Da kann man voneinander lernen. Und wenn das nur bedeutet, zu wissen, welche Profis hole ich mir mit an Bord, welche Agenturen brauche ich noch extra, was sind Formate, die funktionieren, da gibt es durchaus Austausch innerhalb der Parteien.
Wir haben jetzt viel über konkrete Wahlkampftechniken gesprochen. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass das Ganze auch unfassbar viel Geld kostet. Sie haben gerade Agenturen angesprochen. Das sind ja externe Unternehmen, die man dafür dann beauftragt. Wie gesagt, von Wahlplakaten bis zur Social-Media-Kampagne kostet das alles Geld. Wie wichtig ist denn Geld im Wahlkampf? Entscheidet das Wahlkampfbudget über den Erfolg einer Partei und haben dann neue und kleinere Parteien überhaupt eine echte Chance, weil die ja gar nicht so viel Geld haben?
Das ist eine gute Frage. Für Deutschland würde ich behaupten, ja, auf jeden Fall spielt das eine sehr wichtige Rolle. Entscheidet das Budget alleine über Wahlen eher nein. Wir haben im Vergleich auch zu anderen Ländern in der Reglementierung, die wir im Wahlkampf haben, dagegen ein, zwei Böden eingezogen. Nur als Beispiel, in Deutschland können Sie TV-Werbespots nicht, wie Sie wollen, als Werbung schalten, kaufen und dann in der Stückzahl und in der Wiederholungszahl, die Sie gerne hätten, ausstrahlen lassen. Ganz anders als in den USA, wo es ja tatsächlich gigantische Summen gibt, die da in TV-Werbespots fließen. Nein, das ist bei uns reglementiert. Wir haben dafür ganz klare Regeln, dass alle Parteien, die es auf den jeweiligen Wahlschein geschafft haben, dann auch eine Möglichkeit haben, eine Werbung zu schalten. Das Ganze geht auch in dem gleichen 90-Sekunden-Block tatsächlich kostenlos für die jeweiligen Parteien. Das heißt, wir haben ein, zwei Sicherungsnetze darin, die sicherstellen, dass wir da, sagen wir mal, das Level Playing Field, diese einigermaßen ausgeglichenen Chancen für alle Parteien sichergestellt haben. Und dennoch bleibt natürlich ein großer Unterschied zwischen sehr kleinen und sehr großen Parteien. Es geht darum tatsächlich, dass eine Agentur bezahlt werden muss, dass sie, wenn sie Plakate drucken, auch das bezahlen müssen, dass sie Veranstaltungen auf die Beine stellen wollen, wo sie im Zweifelsfall Veranstaltungstechnik, eine Bühne brauchen, dass sie Druckerzeugnisse kaufen wollen, die dann in Briefkästen landen. All das kostet Geld. Also der Teil ist nicht von der Hand zu weisen. Für die kleineren Parteien spielt dann vor allen Dingen allerdings, und jetzt spreche ich von denen, die gar nicht in Parlamenten vertreten sind, da spielt noch eine andere Fakt eine Rolle, der ihnen da so einen strukturellen Nachteil verpasst. Und der ist, dass sie eigentlich in der täglichen Berichterstattung zu Politik gar nicht so wirklich vorkommen. Und damit erstmal sichtbar und erkannt zu werden als Teil dieser politischen Landschaft, müssen diese kleineren Parteien sich ganz schön abstrampeln im Wahlkampf.
Auf die Medien kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu sprechen, weil das ist natürlich auch ein Teil des ja, vielleicht impliziten Wahlkampfes, wenn über Parteien berichtet wird. Sie haben es aber auch gerade angesprochen mit den USA, dass da einfach andere Regeln gelten, wenn es um Wahlwerbung geht. Wir kennen aus den USA vor allem noch eine andere Sache, und zwar diese sehr dramatischen und pathetischen Wahlkampfvideos und Wahlveranstaltungen. Muss denn ein guter Wahlkampf emotional sein?
Emotional sollte ein Wahlkampf und Wahlkampagnen tatsächlich zu einem gewissen Grad immer sein. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie über Emotionalität Menschen anders abholen als mit einer rein, sagen wir mal, häufig ist das ja dann das Gegenstück dazu, faktenbasierten Kampagne. Deswegen ist es durchaus klug, auch bei dem Plan des eigenen Narrativs, bei dem Plan der eigenen Kampagne auf einen gewissen eine gewisse Emotionalität zu setzen, sie durchaus auch mit einzuplanen. Es birgt natürlich die Gefahr, dass wenn sie auf eine rein emotionale Kampagne setzen, dass sie anfangen damit auch, sagen wir mal, zu polarisieren auf eine Art und Weise, dass dann die Kampagne in die andere Richtung rutscht und gar nicht mehr wirklich rationalen Argumenten zugänglich ist. Auch das ist natürlich dann zu viel. Grundsätzlich ist es aber eine gute Idee, auf Kampagnen zu setzen, weil wir gerade diejenigen, die sich jetzt nicht so genuin für Politik interessieren, damit auch in den Wahlkampf hineinbekommen.
Wir kommen nochmal auf Berlin zu sprechen. Und zwar auf die Parteien und den Wahlkampf hier. Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen finden zeitgleich mit der Wahl zum Bundestag statt. Wir wissen das, wir alle sprechen vom Superwahltag. Welche Auswirkungen hat das eigentlich? Also haben die Wählerinnen und Wähler dann eher die Bundestagswahl im Kopf und die landespolitischen Fragen rücken in den Hintergrund? Oder schafft es mehr Aufmerksamkeit für die landespolitischen Fragen?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich würde ich erstmal fix davon ausgehen, dass diese zusammenfallenden Wahlen dazu führen werden, dass wir für die Abgeordnetenhauswahlen, aber auch für die BVV-Wahlen erstmal eine gestiegene Wahlbeteiligung feststellen werden. Das ist durchaus was, was wir empirisch jetzt auch schon in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontexten und in verschiedenen Wahlsystemen so haben beobachten können. Dieses Zusammenfallen von mehreren Wahlen, das lässt meistens, was die Wahlbeteiligung angeht, die sogenannten Nebenwahlen erstmal Nutzen ließen. Natürlich haben wir aber gleichzeitig das Problem, dass wenn die Frage ist, mit welchen Gedanken im Kopf schreiten denn die Wählerinnen eigentlich zur Wahlurne, dass wir dann natürlich eine sehr, sehr volle Wahlkampagne hinter uns haben am Wahltag. Eine, in der Kampagne stattfindet für die Bundestagswahl, die anders prominent ist, die auch sehr viel mehr Raum einnehmen wird, absehbar auf der Kampagnenbühne, als es dann wahrscheinlich die Berliner Abgeordnetenhauswahl und die BVV-Wahl schaffen werden. Und nicht nur auf der Kampagnenebene wird es diese Konkurrenz geben, sondern eben letztlich auch bei den Wählerinnen im Kopf. Wir denken alle, wenn wir uns jetzt nicht als Redakteurin im Politikbereich tagtäglich mit Politik beschäftigen, nun nicht die ganze Zeit über Politik nach und wie diese kostbaren Minuten, die wir dann an Politik verschwenden pro Tag, dann nachher gefüllt werden, hat viel damit zu tun, was A, natürlich die Kampagnen anbieten, auf der anderen Seite wir auch für wichtig halten. Und so gesehen wird das für diejenigen, die Kampagne führen, für die Abgeordnetenhauswahl und die BVV-Wahl durchaus eine Herausforderung, da auch stattfinden zu können. Klar ist, im September werden alle unsere Laternenmasten hier voll sein, alle Großflächen mit politischen Plakaten ausgebucht sein. Es wird ein voller Monat hier in Berlin.
Ja, davon gehe ich auch aus. Was mich noch interessiert ist, wählen die Menschen, wenn sie an so einem Superwahltag dann wählen gehen, wählen die auf Landes- und Bundesebene die gleiche Partei?
Grundsätzlich würden wir davon ausgehen, dass Menschen, wenn sie zu Wahlentscheidungen kommen, sowas haben wie ein Set an Parteien, eine einzelne Partei, der sie näher stehen als andere. Das ist dann immer erstmal die wahrscheinlichste Wahl, die stattfindet. Und es wäre unplausibel anzunehmen, dass sich das zwischen den Ebenen jetzt unterscheidet. Also so eine gewisse Parteiidentifikation bringen die allermeisten Wählerinnen tatsächlich mit. Und das ist dann unabhängig von der jeweiligen Ebene die wahrscheinlich erste Wahl, die sie treffen werden. Allerdings gibt es zwei Faktoren, die wir in der Wahlforschung immer wieder identifizieren können, die machen, dass wir immer wieder mal von dieser generellen Tendenz auch abweichen können. Und das sind einmal Themenorientierung, also eine bestimmte Streitfrage, zu der ich aber eine starke Meinung habe und die eben macht, dass ich jetzt die Partei abweichend von meiner eigentlichen Parteiidentifikation mal wählen möchte. Oder aber es gibt bestimmte Personen, bestimmte Kandidatinnen und Orientierung zu denen, wo ich sage, naja, eigentlich finde ich aber folgenden Kandidaten so gut, dass ich jetzt diese Partei wähle. Wir haben eine besondere Situation jetzt im Herbst mit Blick auf die Berlin-Wahlen, genauso übrigens wie bei der Bundestagswahl, dass die jeweiligen Spitzen der Regierungen eigentlich nicht wieder antreten, sondern da ja neue Felder antreten. Und dann dieser Fakt, der häufig einer ist, der ja dann für den jeweiligen Amtsinhaber, für die Amtsinhaberin spricht, bei den Kandidatenorientierungen, tendenziell ein bisschen in den Hintergrund tritt. Wir werden sehen, wie sich es für die Wahlen im September darstellt.
Meine nächste Frage geht genau in diese Richtung. Was sind denn die wichtigsten Gründe der Menschen für ihre Wahlentscheidungen?
Auch das ist wieder eine sehr gute Frage und wäre tatsächlich das nächste Buch, mit dem ich großen Erfolg haben könnte, wenn ich diese Frage final beantworten könnte. Es sind am Ende dann doch auch immer ein Set von verschiedenen Faktoren. Also die Kandidatenorientierungen, die ich gerade ansprach, aber auch die Themenorientierungen spielen da durchaus eine Rolle. Ob Wahlkampf tatsächlich auch nochmal Wahlentscheidungen verändert, ist umstritten. Wir finden durchaus immer wieder Effekte, die sind klein, die sind mal groß, die kommen auch so ein bisschen drauf an, was ist bei der jeweiligen Wahl los? Gibt es denn eine Situation wie jetzt? Und die spricht ja wirklich dafür, dass wir einiges an Bewegung sehen können und damit potenziell viel Wirkung von Wahlkampf auch beobachten können, wo eine lang gediente Bundeskanzlerin abtritt, wir quasi neues Spitzenpersonal haben, was sich da präsentiert. Wenn wir auch auf die letzten Wahlen zurückblicken, mit der Pandemie im Nacken, haben wir sehr viel Varianz, sehr viel Bewegung in den Umfragen vor den jeweiligen Wahlterminen noch gesehen. All das spricht dafür, dass jetzt im Moment viel doch auch noch über den Wahlkampf sich an Stimmungen entwickelt, viel Bewegung auch noch stattfindet und noch mobilisiert werden kann.
Wie entscheidend ist denn die soziale Herkunft oder das Milieu, zu dem man gehört für die Wahlentscheidung?
Wenn wir in die Wahlforschung blicken, dann hätten wir vor so 50, 60 Jahren gesagt, people do vote in groups. Also Menschen wählen eigentlich in größeren Gruppen und sag mir, wo du herkommst und dann sage ich dir, wen du wählen wirst. Mhm. Das funktioniert heute nur noch eingeschränkt gut, da wir schlichtweg eine andere Welt haben, in der das Stichwort in der Forschung dazu ist dann meistens Individualisierung, Mobilität, wir heute einfach nicht mehr nur in diesen Gruppen unterwegs sind, aus denen wir kommen, es damit einfach auch einen Austausch über diese traditionellen Gruppen hinweg gibt und der schlicht dazu führt, dass wir auch mal mit anderen Sichtweisen, mit anderen Positionen in Kontakt kommen und da diese klassische Denken in den Gruppen nur noch begrenzt gut funktioniert.
Letztlich dominieren im Wahlkampf ja einige wenige Themen. Das kann man auf Bundes-, aber eben auch auf Landesebene beobachten. Was sind denn aus Ihrer Sicht die zentralen Themen in diesem Wahlkampf hier in Berlin? Mieten, Verkehr, Bildung, fallen da die ganzen anderen Themen irgendwie runter?
Ja, Das tun sie, wenn Wählerinnen sich ein volles Bild darüber machen wollen, was denn die einzelnen Positionen der Parteien sind, dann gibt es in der Regel nur einen einzigen Weg, und das ist, sich die Wahlprogramme der Parteien durchzulesen. Das ist beileibe aber natürlich nicht allen möglich. Im Wahlkampf, und das ist aber durchaus auch eine gute, eine positive Funktion von Wahlkampf, sollen die Parteien ihr Angebot verknappen und in sehr kurzen und prägnanten Sätzen eben ihre zentralen Vorhaben vorbringen und damit auch um Wählerinnenstimmen werben. Da fällt dann tatsächlich zwangsläufig was hinten runter. Das ist aber per se jetzt nicht unbedingt schlimm. Wir sprachen vorhin schon davon, dass wir nur endlich viel Zeit am Tag mit Politik verbringen, und im Sinne dieser, sagen wir mal, ökonomischen Perspektive müssen wir auch ein bisschen effizient sein, über welche Themen wir uns dann letztlich noch den Kopf zerbrechen vor der Wahl. Und da ist eine gewisse Auswahl, die für uns getroffen wird, durchaus im Sinne der Wählerinnen, denke ich.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Wahlkampf funktioniert und dass man sich ja mit Politik beschäftigen kann oder muss, bevor man sozusagen eine Wahlentscheidung trifft. Gibt es denn auch Menschen, die wirklich erst in der Wahlkabine ihre Entscheidung treffen, für welche Partei sie wählen?
Ja, die gibt's. Und wenn wir unseren Studien glauben kann, wovon ich natürlich ausgehe, dann werden das mehr. Die Zahl derer, die zu den sogenannten Spätentscheidern gehört, die nimmt tatsächlich zu. Das ist interessant für den Wahlkampf, weil das bedeutet, dass wir tatsächlich bis kurz vor dem jeweiligen Wahltag auch noch richtig viel gewinnen und verlieren können. Wahlkampf hat allgemein gesprochen zwei Funktionen. Zum einen wollen Parteien ihre Anhängerschaft mobilisieren und dann tatsächlich am Wahltag auch eben an die Wahlurne bringen. Und zum anderen geht es aber auch darum zu überzeugen, also Wählerinnen, die vielleicht noch nicht zum eigenen Lager gehören, davon zu überzeugen, auch sich selbst, die eigene Partei, dann eben auch zu wählen. Und dieser Überzeugenteil, der wird natürlich wichtiger, je mehr Wechselwähler, je mehr Spätentscheider wir auch haben. Und so gesehen ist ein steigender Anteil an Spätentscheidern eigentlich eine spannende Perspektive für den Wahlkampf, weil für die Parteien, für die Kandidatinnen einfach mehr zu holen ist.
Ja, das ist wirklich spannend und auch wirklich ein bisschen Nervenkitzel, so in der letzten Sekunde das zu entscheiden. Wir haben jetzt ganz viel über Parteien als ganzes Konstrukt gesprochen, aber Parteien haben ja auch immer ein Spitzenteam oder Spitzenkandidatinnen. Sind die eventuell viel wichtiger als die Programme? Ich habe das schon eingangs gefragt, ist beispielsweise eine sympathische Kandidatin einer Partei Grund dafür, dass sie gewählt wird, auch wenn man nicht so begeistert ist von dem Parteiprogramm?
Ja und nein. Wenn wir uns die letzten Landtagswahlen anschauen, dann haben dort jeweils sehr populäre Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, also das gilt für Baden-Württemberg, das gilt für Sachsen-Anhalt, das gilt aber auch für Rheinland-Pfalz, nochmal ordentlich das Umfragenruder rumgerissen. Es ist davon auszugehen, dass Spitzenkandidatinnen einen Einfluss auf Wahlentscheidungen haben. Wenn Sie mich jetzt fragen, ist es entweder das eine oder ist es das andere, dann würde ich sagen, naja, schwierig, denn das eine tritt nur mit dem anderen auf. Die empirische Wahlforschung würde dementsprechend sagen, reine Spitzenkandidateneffekte ist eigentlich unmöglich, die zu messen. Und damit sind wir uns eigentlich auch nicht im Klaren darüber, ob es sowas wie diesen reinen Spitzenkandidateneffekt eigentlich gibt. Sie spielen eine Rolle, sie sind sichtbarer Teil von Kampagnen, sie spielen auch eine sichtbare Rolle innerhalb von Wahlberichterstattung. Sie dienen dazu, bestimmte Themen zu verkörpern, bestimmte Haltungen, bestimmte Herangehensweisen an Politik und auch an Wahlkampf zu verkörpern und sind damit wichtige Kommunikationsvehikel innerhalb von Wahlkämpfen. Ob sie alleine nun die Wahlentscheidungen dominieren, ist schwierig zu sagen. Aus der Sicht der empirischen Politikwissenschaft würden wir sagen, wir haben keine Beweise dafür, dass dem so ist.
Verstehe. Hier in Berlin haben wir ja in diesem Jahr eine auch spannende Situation. Es gibt dieses Mal eine echte Diskrepanz zwischen den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten und den jeweiligen Parteien. Vielleicht so kurz zur Einordnung. Frau Giffey von der SPD war vom Start weg sehr bekannt. Ihre Partei verliert aber einen Rückhalt. Bei Frau Jarasch ist es genau andersherum. Die Grünen sind im Aufwind, aber kaum jemand kannte bei der Nominierung Frau Jarasch. Und auch Herr Wegner von der CDU ist vergleichsweise unbekannt und Herr Lederer ist beliebter als seine Partei Die Linke. Wie wirkt sich das aus?
Damit haben Sie das ganze Spektrum gerade benannt. Und eigentlich auch wunderbar diese Wechselbeziehung zwischen, auf der einen Seite sind es dann eben irgendwie die Themen, die Grünen haben momentan mal eines der zentralen Themen der letzten Jahre sehr, sehr prominent besetzt. Und das ist Klimaschutz, das ist Umweltschutz, was tatsächlich auch auch trägt als Thema jetzt schon seit einiger Zeit. Gleichzeitig haben andere Parteien Spitzenpersonal, mit dem sie punkten können. Und irgendwo dazwischen erklären sich dann die jeweiligen Trends. Es ist aber letztlich dann doch das Zusammenspiel und sind die Themen, es sind aber auch die Spitzenkandidatinnen.
Ich möchte noch mal auf die Wählerinnen und Wähler zu sprechen kommen. Es gibt ja hier in Berlin, ja, man könnte fast von Hochburgen sprechen. Die Linken sind vor allem im Ostteil der Stadt gewählt worden und auch die AfD war hier zuletzt sehr erfolgreich. CDU und FDP sind vor allem in Westbezirken stark und die Grünen sind in Kreuzberg und im Prenzlauer Berg tonangebend. Stimmt das noch so oder ist da viel mehr Bewegung drin?
Tatsächlich ist es so, dass die Idee der Hochburg eine ist, die finden wir eigentlich dann in der Zeitung wieder, wenn mal wieder eine fällt. Also dann vor allen Dingen, wenn diese Hochburgen so alleine nicht mehr funktionieren. Eingangs sprachen wir schon über Wechselwählerinnen und Spätentscheiderinnen. Zu dem Grad, wie diese Gruppe zunimmt, tun sich Hochburgen zunehmend schwer, auch bestehen zu können.
Wir haben eben auch über die Person gesprochen, die sich in der Wahlkabine, ja, ganz spontan entscheiden. Vermutlich wird es in diesem Jahr mehr Briefwählerinnen und Briefwähler geben. Diesen Trend gibt es ja schon seit längerer Zeit. Und man kann annehmen, dass eigentlich durch die Pandemie das Ganze verstärkt wird. Hat das eine Auswirkung auf das Ergebnis? Briefwählende, also sind ja nicht so ganz spontan. Die müssen das ja ein bisschen mit mehr Planung angehen.
Wir haben sehr wenig Forschung bisher zu der Frage, ob sich Wahlverhalten in der Briefwahl grundsätzlich anders darstellt als in der Urnenwahl. Es hat auf jeden Fall große, große Einflüsse auch wiederum auf die Menschen, die Kampagne planen müssen, weil es verändert sich damit was ganz, ganz Grundsätzliches. Bis dato, wenn man von dem Prototyp des Urnenwählers, der Urnenwählerin ausgehen würde, hätte man einen klaren Spannungsbogen, der dann kulminiert auf dem Wahltag. Und da müssen wir sie alle zum Wählen bringen, da müssen wir sie alle, das merken Sie auch in der Kampagne, da wechselt nochmal der Ton, da wird nochmal dazu aufgerufen, auch wählen zu gehen. Da werden auf die Plakate nochmal Störer draufgeklebt in Neonfarben, sodass es dann auch beim 10. Mal dran vorbeilaufen auffällt. Jetzt ist übrigens Wahl, geh übrigens am Sonntag bitte wählen. Das funktioniert mit mehr und mehr Briefwählern jetzt nur noch eingeschränkt, denn tendenziell können sie die 7 Wochen, 8 Wochen vor der Wahl tatsächlich zu jedem Zeitpunkt diese Stimme schon abgeben. Und dann müssen sie diesen letzten Mobilisierungsschritt ja eigentlich auch schon die ganzen 7 Wochen vor der Wahl mitdenken. Und somit verändert sich da tatsächlich Kampagne auch ein wenig.
Ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass ich auf jeden Fall über Medien und Berichterstattung von Wahlen noch sprechen möchte. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Beiträge. Es gibt Prognosen, Meinungsumfragen und wie ich auch gerade angesprochen habe, die Medien an sich. Alle beeinflussen sich irgendwie gegenseitig, nehmen das eine auf, kommentieren das andere. Kommen wir vielleicht erstmal zu den Meinungsumfragen. Welche Rolle spielen die im Wahlkampf?
Meinungsumfragen sind in der Zwischenzeit ein fester Bestandteil von Wahlkämpfen. Wir sehen, dass die Zahl der Umfragen zunimmt. Das hat damit zu tun, dass wir heute sehr viel leichter, sehr viel günstiger an solche Form von Daten kommen. Und dann spielen sie eine große Rolle in der Wahlberichterstattung. Werden dort aufgenommen, werden dort kommentiert. Und wir stellen durchaus auch hier in Deutschland fest, dass das zu einer Form von Journalismus führt. In den USA wird da gerne als Horse Race Journalism beschrieben. Also die Wahl als ein Rennen zwischen den verschiedenen Parteien. Und die Frage ist, wer hat jetzt gerade, und wenn es nur um einen Prozentpunkt ist, die Nase vorne in den jeweiligen Umfragen. Und dann wird das letztlich wie so eine Sportberichterstattung, die wir uns angucken. Dieses Phänomen führt natürlich zu einer gewissen Form von Wahrnehmung von Wahlkampf, in der das sehr, sehr schnell sich darauf verknappt, wer denn jetzt gerade eben in der Spitzenposition liegt. Das ist, wenn man einen Moment drüber nachdenkt, in welchem Wahlsystem wir sind, ja durchaus ein bisschen abwegig, denn letztlich muss nicht die Partei mit den meisten Stimmen am Ende auch die Partei sein, die die Regierungschefin oder den Regierungschef stellt. Am Ende sind es dann doch Koalitionsverhandlungen bzw. die Arithmetik zwischen den Parteien im Parlament, die darüber entscheidet. Und dennoch sind diese Tendenzen in der Wahlberichterstattung durchaus da.
Ein wenig haben Sie meiner Frage jetzt schon vorgegriffen. Welche Rolle spielen denn die klassischen Medien, also Fernsehen, Radio, Tageszeitungen im Wahlkampf? Und vor allem, haben sich die Wahlberichterstattungen in den letzten Jahren stark verändert? Oder wie wird eigentlich über Wahlen berichtet?
Über Wahlen wird intensiv berichtet. Sie sind sehr beliebter Gegenstand für politische Berichterstattung. Zu Recht, denn es sind ja auch wirklich Hochzeiten in Demokratien, wenn die Kandidatinnen und die Parteien mit ihren jeweiligen Vorschlägen für die nächste Legislaturperiode sich um die Wählerinnen und um die Stimmen kümmern, dann ist das ein intensiver Berichtsgegenstand. Umfragen spielen da eine Rolle, aber eben nicht alleine. Es gibt noch darüber hinaus durchaus auch weitere, teilweise genuin aus den Medien kommende Berichtsgegenstände. Nehmen Sie mal das TV-Duell, das in der Zwischenzeit ein ganz, ganz fixer Bestandteil von zumindest Bundestagswahlkämpfen ist. Auch auf der Landesebene werden sie wichtiger und immer flächendeckender kommen sie da tatsächlich vor. All das sind Bemühungen, die helfen sollen, Informationen aufzubereiten und Wählerinnen am Ende eine möglichst informierte Wahlentscheidung zu ermöglichen. Wir merken, das funktioniert auch. Also es aktiviert die Wählerschaft. Wir merken, das Interesse an Wahlkampf steigt mit der Zeit des verstreichenden Wahlkampfes. Auch die Informiertheit nimmt zu. Das sind durchaus also sehr positive Effekte, die wir da feststellen können.
Mich interessiert jetzt noch, was mit Prognosen ist. Was ist erstmal der Unterschied zwischen einer Prognose und einer Meinungsumfrage? Und wie zuverlässig sind Prognosen? Kann man denen immer trauen oder sind da auch Überraschungen möglich?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es da häufig zu Verwirrung kommt. Meinungsumfragen, fangen wir mal da an, das ist das, worüber wir gerade auch sprachen. Das sind die, ja, das sind die Ergebnisse der sogenannten Sonntagsfrage. Im Wortlaut geht das los mit dem Vorsatz, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl oder die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wäre, wie da in der Formulierung schon drinsteckt, die ist nicht am nächsten Sonntag, sondern angenommen, die wäre jetzt tatsächlich, wie würden Sie dann abstimmen? Und so gesehen sind diese Meinungsumfragen nichts anderes als ein Blitzlicht, als ein Zwischenstand in einem laufenden Wahlkampf, der uns darüber informieren würde, wie eine Wahl ausgehen würde, wenn sie hypothetisch jetzt am nächsten Sonntag stattfinden würde. Bei Prognosen im Gegensatz dazu geht es wirklich darum herauszufinden, wie die tatsächliche Wahl denn dann am Ende auch ausgehen würde. Und Meinungsforschungsunternehmen versorgen uns immer nur mit Meinungsumfragen und in gar keinen Fällen mit Prognosen. Das mit Prognosen tun am ehesten dann noch Wissenschaftlerinnen, die probieren sich immer wieder an Wahlprognosen und dann merken sie schon, wenn sie sich diese Modelle etwas genauer angucken, die sind in der Regel sehr kompliziert und es fließen halt vor allen Dingen viele verschiedene Daten ein. Aber nur das ist eine Prognose. Alles andere, was wir sehen, sind Meinungsumfragen, die nichts anderes sind als Stimmungsbilder, die dabei ein bisschen, das sollte man dabei immer mitdenken, ja immer noch eine gewisse Zeit haben zwischen der letzten Meinungsumfrage und dem, was dann am Wahltag passiert. Da ist ja auch noch Wahlkampf dazwischen. Also kann das, was wir als Meinungsbild, als Stimmungsbild wenige Wochen vor der Wahl sehen, sich ja durchaus auch noch ändern bis zum Wahltag.
Vielen Dank, dass Sie das so ein bisschen aufgeschlüsselt haben, was der Unterschied zwischen Prognosen und Meinungsumfragen ist. Herr Richter, wir kommen zum Schluss und eine Frage, die ich allen Gästinnen und Gästen im Podcast stelle, ist, warum sollten die Berlinerinnen und Berliner wählen gehen? Und auch die Frage jetzt an Sie.
In einer repräsentativen Demokratie, in der wir leben, ist das der Moment, in dem Wählerinnen und Politikerinnen auf der anderen Seite zusammenkommen und es diesen einen Austausch gibt, der dann für die nächsten paar Jahre die Richtung vorgeben soll und dann eben auch den Auftrag mitgibt, wo wollen wir als Land Berlin, in den nächsten 5 Jahren hin. Das ist jetzt die Möglichkeit dazu.
Herr Richter, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen umfangreichen Einblick. Vielen Dank, dass Sie uns so viele Fragen rund um den Wahlkampf und dem Verhalten von Wählerinnen und Wählern beantwortet haben. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die offenen Ohren. In 2 Wochen wird es auch wieder spannend. Wir sprechen mit der Landeswahlleiterin und werden dann erfahren, wie eine Wahl überhaupt organisiert wird. Vergessen Sie also nicht, den Podcast auf Ihrer Lieblingspodcast-Seite zu abonnieren und folgen Sie uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook. Bis in 2 Wochen bleiben Sie neugierig und mischen Sie sich ein. Demokratie lebt von Beteiligung.